ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Dies ist die zweite Ausgabe in Zusammenarbeit mit BA24 zur Lage im Nahen Osten. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Es ist 12 Uhr mittags und wir zeichnen diese Folge in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München auf. Am Mikrofon ist Holger Roman. Und zugeschaltet aus Berlin ist uns Anna Engelke, die ihr als Host dieses Podcasts ja schon sehr gut kennt.
Ja, guten Tag nach München, Holger. Du hast es gesagt, im Fokus des heutigen Podcasts Israel und der Gazastreifen. Aber vorher gucken wir noch auf die Lage in der Ukraine.
Anna, seit dem 10. Oktober, also seit genau 3 Wochen, versuchen russische Truppen, eine Stadt im Donbass einzunehmen. Es ist die ostukrainische Stadt Avdiivka. Wie sieht es dort aus?
Also die Bilder, die wir von dort sehen, gleichen langsam den massiven Zerstörungen, die wir aus Bachmut kennen. Avdiivka liegt etwa 90 Kilometer südlich von Bachmut in der Region Donetsk. Und die ukrainischen Streitkräfte haben Avdiivka beim ersten Überfall russischer Truppen im Jahr 2014 kurz eingebüßt und dann zurückgewonnen. Und seitdem haben die Ukrainer die Stadt zu einer regelrechten Festung ausgebaut. Vor dem Krieg haben dort um die 36.000 Menschen gelebt und jetzt sind kaum mehr als noch 1.000 Bewohner dort. Das sind überwiegend Rentner, die dort bleiben wollen. Und auch wenn die ukrainischen Soldaten das Gelände rund um Avdiivka verloren haben, so hat doch diese Kleinstadt selbst einen hohen strategischen Wert, einen logistischen Wert. Denn von dort aus können die ukrainischen Kräfte eine für Russland sehr wichtige Hauptstraße und auch eine Zugverbindung ins Visier nehmen. Und jetzt greifen russische Soldaten seit 3 Wochen mit Panzern und mit schwerer Artillerie Avdiivka an. Aber es ist schwer für sie, die Stadt einzunehmen bzw. sie einzukesseln. Die Ukrainer verteidigen sich wirklich mit allem, was sie haben. Artillerie, mit Drohnen ausgerüstet, mit Sprengstoff und solchen Dingen. Und die russische Seite setzt bei dieser Offensive wieder einmal auf Masse. Die russische Militärführung schickt Wellen von Soldaten in diese Schlacht. Und manche nennen diese Art der Kriegsführung auch Fleischwolf, weil wirklich so viele Soldaten verheizt werden. Und wir sehen dort, was die Militärs einen Abnutzungskampf nennen, also dass Soldaten getötet werden, dass Waffen und Material zerstört wird, also eben abgenutzt. Und am Wochenende berichtete der Geheimdienst des britischen Verteidigungsministeriums, Russland habe in Avdiivka oder vor und rund um Avdiivka wahrscheinlich einige seiner bislang höchsten Verlustraten in diesem Jahr erlitten. Aber auch die Ukrainer verlieren Soldaten, offenbar jedoch nicht in dem gleichen hohen Maße wie die russische Seite. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum machen die Russen das? Warum greifen sie Avdiivka an? Und natürlich, zum einen möchte Moskau den gesamten Bezirk Donetsk unter Kontrolle bekommen. Das ist bislang ja noch nicht der Fall. Und die Russen wollen zudem ukrainische Einheiten offenbar aus dem Süden rund um Saporischschja weg in den Osten locken. Dort im Süden kämpfen ja die ukrainischen Einheiten und versuchen ihre Offensive gegen die Russen. Und natürlich hätte der russische Präsident Putin vor Beginn des Winters nichts lieber als einen Erfolg. Auch das ist ein Grund für diese russische Offensive gegen Avdiivka. Aber der Ausgang dieser russischen Offensive, der ist völlig offen.
So viel also von der Front im Osten der Ukraine. Wie sieht es im Rest des Landes aus?
Ja, also russische Streitkräfte nehmen weiterhin ukrainische Städte im Süden des Landes unter Beschuss, vor allem rund um Cherson. Das ist ja die Stadt, die die Ukrainer vor etwa einem Jahr im vergangenen November befreit haben. Und immer wieder sterben dort in der Gegend rund um Cherson ukrainische Zivilisten durch eben russische Raketen oder auch Drohnen. Am Montag zum Beispiel starben ein Mann und eine ältere Frau. Und auch die benachbarte Region Odessa ist wieder zum Ziel russischer Angriffe geworden. Ein russischer Marschflugkörper vom Typ Iskander hat nach Angaben des ukrainischen Militärs im Morgengrauen des Montag ein Schiffsreparaturwerk in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer getroffen und wohl 4 Mitarbeiter verletzt. Odessa ist ja der wichtigste Hafen, den die Ukraine hat und über den, wenn möglich, ukrainisches Getreide in die ganze Welt verschifft wird. Und bleiben wir am Schwarzen Meer, im Schwarzen Meer. Die ukrainischen Streitkräfte berichten dort von einem Erfolg, und zwar gegen die russischen Soldaten auf der Halbinsel Krim. Das ist ja die Halbinsel, die Russland im Jahr 2014 annektiert hat. Und die Ukrainer geben nun an, ihre Streitkräfte hätten erfolgreich ein russisches Luftverteidigungssystem an der Westküste der Krim getroffen. Und zwar mutmaßlich mit einer Kombination aus Raketenangriffen und Marinedrohnen. Und bei den Raketen soll es sich um die von den USA gelieferten Attackams gehandelt haben und möglicherweise auch um britische Storm Shadows. Die russische Seite hat das alles nicht bestätigt. Und seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Juni ist die Ukraine ja mit ihren Angriffen auf die von den Russen besetzte Krim ziemlich erfolgreich. Sie hat militärische Einrichtungen getroffen, Kriegsschiffe und auch eine Schiffswerft der russischen Schwarzmeerflotte und den Russen dann auch so ordentlich Schaden zugefügt. Und das, obwohl das ukrainische Militär ja eigentlich keine Marine hat.
Jetzt hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ja im Interview mit Streitkräfte und Strategien am vergangenen Freitag die Entscheidung von Kanzler Scholz verteidigt, keine deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine zu liefern. Wie sieht es denn mit anderer militärischer Unterstützung aus dem Westen momentan aus?
Ja, also bei den Kampfjets aus dem Westen scheint sich langsam etwas zu tun, bei den F-16 aus amerikanischer Produktion. Der niederländische Premier Mark Rutte hat am Montag auf dem sozialen Netzwerk X angekündigt, innerhalb der nächsten 2 Wochen der Ukraine jetzt die versprochenen Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Die F-16, so Rutte, würden in 2 Wochen im Trainingszentrum in Rumänien sein, wo dann ukrainische Piloten auch ausgebildet werden sollen. Und nach bisherigem Stand sind es ja die Niederlande, Dänemark und Norwegen, die der Ukraine mehr als 50 Flugzeuge zugesagt haben. Unklar ist noch, wann die Kampfjets dann auch tatsächlich die Ukraine erreichen und eingesetzt werden können. Rutte, der niederländische Premier, hat jedenfalls in seiner Botschaft auch noch dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut versprochen, die Ukraine weiter zu unterstützen, und zwar trotz der Entwicklungen im Nahen Osten. Rutte schreibt, die schreckliche Situation in Israel und Gaza lenkt uns davon nicht ab. Und dann schreibt er noch dazu, wir müssen sicherstellen, dass die Welt in der Lage ist, auf beides den Fokus zu legen, auf die Ukraine und auf das, was derzeit im Nahen Osten geschieht.
Das Stichwort Nahe Osten ist gefallen, Anna. Wie anfangs angekündigt, wollen wir uns jetzt näher mit dem Krieg in Israel und Gaza beschäftigen. Da hat es ja in den vergangenen Tagen eine neue Entwicklung gegeben.
Heute Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb und unter der Erde angegriffen. Wir haben Terroristen aller Rangordnungen attackiert, überall. Die Instruktionen für die Streitkräfte sind klar. Die Operation geht weiter, bis es neue Befehle gibt.
Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant war das am vergangenen Samstag. Wenige Stunden zuvor hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf Stellungen der Terrormiliz Hamas in Gaza massiv ausgeweitet. Seitdem operieren Panzerverbände, Pioniereinheiten und Infanterie rund um die Uhr in dem dicht besiedelten Gebiet, ohne sich immer wieder zurückzuziehen wie bisher. Unterstützt aus der Luft von Kampfjets und schwerer Artillerie. Wir alle kennen die Bilder und Videos aus den Nachrichten und von den einschlägigen Social-Media-Plattformen.
Ja, Beobachter, Militärexperten und auch unsere Reporter vor Ort werten das nun als den faktischen Auftakt der Bodenoffensive, auf die so viele gewartet haben. Auch wenn die Regierung in Jerusalem den Begriff aus verschiedensten Gründen offenbar bewusst vermeidet, Premierminister Netanyahu spricht stattdessen lieber von der zweiten Phase des Krieges, und sein Armeesprecher Daniel Hagari machte klar, was das bedeutet.
Als Folge der Angriffe der vergangenen Tage werden die Bodentruppen heute Abend ihre Aktivitäten ausweiten. Das israelische Militär geht in allen Dimensionen massiv vor, um die Ziele des Krieges zu erreichen.
Der Krieg in Israel und Gaza, der seit über 3 Wochen tobt, ist nun also in eine neue Phase getreten. Und folgt man Israels Regierungschef, dann könnte er noch sehr lange dauern und schwierig werden.
Und entsprechend gebannt und besorgt schaut die Welt auf diesen Konflikt, der mit dem barbarischen Massaker palästinensischer Islamisten an 1400 Israelis begann und der seitdem von beiden Seiten unerbittlich geführt wird, mit militärischen, aber auch mit psychologischen und medialen Mitteln, und der inzwischen auch auf palästinensischer Seite viele Opfer gefordert hat, ganz zu schweigen von den zehntausenden Menschen, die innerhalb Gaza auf der Flucht vor den Kampfhandlungen sind.
Belastbare Opferzahlen allerdings, das muss man auch an dieser Stelle ehrlicherweise sagen, kann im Moment niemand nennen. Das können wir nicht, weil unsere Kontakte nach Gaza zu unseren journalistischen Mitarbeitern dort angesichts der chaotischen Lage stark beeinträchtigt sind und die ja selbst um Leib und Leben bangen müssen momentan. Aber das können auch beispielsweise UN-Offizielle vor Ort nicht. Und die Angaben der Hamas sind nachvollziehbarerweise mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall aber besteht Grund zu der Befürchtung, dass auf das entsetzliche Pogrom vom 7. Oktober nun nicht nur die Bestrafung der Täter durch das israelische Militär folgen könnte, sondern auch eine humanitäre Katastrophe größeren Ausmaßes, unter der einmal mehr die rund 2 Millionen Menschen zu leiden hätten, die auf diesem schmalen Küstenstreifen leben, der in der Vergangenheit schon so viel Leid gesehen hat. Wohin wird sich dieser Krieg entwickeln? Fällt die offensichtlich begonnene Bodenoffensive womöglich doch ganz anders aus, als Fachleute das zunächst vermutet haben? Und gelingt es der Weltgemeinschaft und Israels Verbündeten, allen voran US-Amerikanern und Europäern, wenigstens eine unkontrollierte Eskalation zu verhindern, die die gesamte Region in Brand stecken würde? Darüber wollen wir sprechen in dieser zweiten Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, und zwar mit dem Nahost-Experten Jan Busse. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und Co-Autor des Bändchens Der Nahost-Konflikt in der Reihe CH Beck Wissen. Ich grüße Sie, Herr Dr. Busse.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Busse, ein Sprecher der israelischen Armee hat Gaza-Stadt vor kurzem zum Schlachtfeld erklärt. Das klingt martialisch und war wohl als allerletzte Warnung gedacht, auch und vor allem an die Zivilbevölkerung, das Gebiet zu verlassen. Lassen Sie uns also mit der Lage eben dieser Zivilbevölkerung im Gazastreifen beginnen. Für die Menschen, die dort leben, ist es schon länger schlimm. Doch nach allem, was wir jetzt hören und sehen, wird durch die Ausweitung des Bodeneinsatzes alles noch viel schlimmer. Heißt, die Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, die Hilfslieferungen reichen nicht, weil die Grenzen dicht sind, Krankenhäuser müssen ihre Arbeit einstellen und sogar ein Lager des UN-Hilfswerks UNRWA wurde gerade erst geplündert. Was erwarten Sie, was befürchten Sie für die nächsten Tage und Wochen?
Ja, also wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, dann haben wir ja bereits 1,4 Millionen Binnenflüchtlinge und über 600.000 von denen suchen Schutz in Einrichtungen der Vereinten Nationen. Israel hat eine Anordnung ausgegeben vor längerer Zeit schon, dass der nördliche Teil des Gazastreifens evakuiert werden sollte. Das betrifft über 1 Million Menschen und 2/3 sind dem wohl gefolgt. Aber das bedeutet, dass noch viele 10.000 Menschen sich im Norden des Gazastreifens befinden. Wir haben schon zahlreiche zivile Opfer durch Luftschläge gehabt. Und die Gefahr ist natürlich, dass sich die Situation jetzt einerseits durch die Kampfhandlungen noch weiter verschärfen wird, aber andererseits die humanitäre Lage noch angespannter werden wird. Also es ist ja tatsächlich so, dass Krankenhäuser nicht mehr vernünftig arbeiten können. Sie haben es angedeutet, wir haben überall Treibstoffmangel. Das betrifft die Notstromaggregate in den Krankenhäusern. Aber auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist vollkommen unzureichend. Und in dem Moment, wo weiter gekämpft wird, ist es natürlich auch umso unwahrscheinlicher, dass Hilfslieferungen, in dem Fall jetzt aus Ägypten, in den Gazastreifen gelangen. Am Sonntag waren es 33 LKWs. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass eigentlich 100 LKWs pro Tag an Hilfslieferungen erforderlich wären. Und darüber hinaus der Verweis darauf, dass ein UN-Depot geplündert wurde, zeigt natürlich auch, dass es Hinweise dafür gibt, dass die verbliebene öffentliche Ordnung komplett zusammenbrechen könnte. Also im allerschlimmsten Fall könnte ich mir vorstellen, dass es zu einem Massenansturm von Geflüchteten auf die Grenze nach Ägypten in Rafah im Süden des Gazastreifens kommen könnte.
Jetzt haben die Israelis ja versprochen, ungeachtet des Militäreinsatzes trotzdem weitere Hilfskonvois durchzulassen, abgesehen von Treibstoff, weil davon die Hamas profitieren könnte. Wie ernst ist es aus Ihrer Sicht, Israel, mit dem Schutz der Zivilbevölkerung und mit der Versorgung? Ist das mehr als symbolisch?
Israel betont, sich ans humanitäre Völkerrecht zu halten und ist natürlich als Kriegspartei dazu auch verpflichtet. International wird es auch von Israels Partnern erwartet, sowohl die Europäische Union als auch die US-Administration und Joe Biden haben das betont. Wir haben beispielsweise immer wieder auch Evakuierungsanforderungen oder Hinweise, bevor Israel Bombardierungen startet. Aber wir haben ja beispielsweise auch gesehen, dass die Menschen im Süden des Gazastreifens, in denen sie sich evakuieren sollten, dort vor Luftangriffen nicht geschützt sind. Und das ist natürlich problematisch. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, die totale Abriegelung des Gazastreifens ist natürlich auch völkerrechtlich unzulässig, weil es sich um eine Kollektivstrafe handelt. Ich würde sagen, grundsätzlich würde eine humanitäre Waffenruhe auch in Israels Interesse sein können, denn ich glaube, dass nur unter solchen Bedingungen auch Verhandlungen stattfinden könnten mit dem Ziel, die Geiseln zu befreien, die sich dort noch befinden.
Sie haben den Begriff Kollektivstrafe benutzt, den lehnen die Israelis ausdrücklich ab und auch zum Beispiel die deutsche Diplomatie. Würden Sie sagen, abgesehen von einer Waffenruhe, die Israel auch ablehnt, weil Sie sagen, wir würden dann der Hamas sozusagen einen Ausweg lassen, würden Sie jenseits dessen irgendeinen Weg sehen, den Menschen mehr Sicherheit zu bringen in diesem abgeschotteten und jetzt auch de facto geteilten Gebiet?
Ich halte das für extrem schwierig, weil einfach das Gebiet so dicht besiedelt ist und so viele Menschen eben jetzt schon in den Süden des Gazastreifens geflohen sind. Die Grenze zu Ägypten ist dicht. Es gibt Hinweise darauf, dass Netanyahu versucht hat, die Europäer dazu zu bringen, Druck auf den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi auszuüben, damit dieser die Grenze nach Ägypten öffnet. Ägypten hat aber einerseits überhaupt kein Interesse daran, die Verantwortung für diese Palästinenserinnen und Palästinenser zu übernehmen. Und gleichzeitig wird von palästinensischer Seite befürchtet, dass sie womöglich dann gar nicht mehr in den Gazastreifen zurückkehren können. Also das ist eine sehr ausweglose Situation aktuell.
Sehen Sie auch eine Verantwortung für die Situation auf Seiten der Hamas, die ja nicht nur 200 Israelis als Geiseln genommen hat, sondern im Grunde auch 2 Millionen der eigenen Landsleute, wenn man das so sehen kann?
Ja, selbstverständlich trägt die Hamas dort auch eine wichtige Verantwortung für die Notlage der Bevölkerung, weil natürlich auch der Hamas klar war nach diesem Attentat vom 7. Oktober, dass Israel zurückschlagen würde. Und vielfach ist es natürlich so, dass Hamas auch davon profitiert, von dieser dichten Besiedlung, weil sich viele Hamas-Einrichtungen eben auch in Wohngebieten befinden.
Das zentrale Kriegsziel, Herr Busse, Israels ist ja, die Hamas zu vernichten oder sagen wir vielleicht besser auszuschalten, sie militärisch unschädlich zu machen. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Kriegsziel?
Ich habe große Zweifel, dass die Hamas komplett zerstört werden kann. Dafür genießt sie in der Bevölkerung zu große Unterstützung und hat eben auch noch die externe Unterstützung des Iran. Gleichzeitig befindet sich die Hamas-Führung im Ausland, unter anderem in Katar. Das heißt, eine komplette Zerstörung der Hamas halte ich für unrealistisch. Die israelische Führung ist da auch schon zurückgerudert und hat erklärt, es geht ihr vor allem um die Zerstörung der organisatorischen und militärischen Fähigkeiten der Hamas, um eben zu verhindern, dass Hamas Israel weiter angreifen kann andererseits und auch um dafür zu sorgen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr wie bisher regieren und kontrollieren kann.
Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was, wenn tatsächlich die Hamas am Ende so weit geschwächt ist, dass sie Israel nicht mehr gefährlich werden kann? Welche möglichen Szenarien für den Gazastreifen gibt es dann nach Ende des Konflikts?
Ja, zunächst können wir mal schauen, was die israelische Regierung selbst gesagt hat. Und der israelische Verteidigungsminister Gallant definierte letzten Endes als Ziel die Schaffung eines neuen Sicherheitsregimes im Gazastreifen. Er hat das allerdings nicht näher erläutert, aber erklärt, dass Israel die Verantwortung für den Gazastreifen aufgeben möchte. Eklatant ist, dass es auf jeden Fall noch keinen klaren Plan gibt, wie die Zeit nach der kriegerischen Auseinandersetzung aussehen soll. Auf palästinensischer Seite wird da befürchtet, dass es zu einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen kommen könnte. Und solche Forderungen wurden teilweise auch aus der israelischen Regierungsfraktion heraus erhoben. Aber gerade da die westlichen Partner Israels sowas als komplett inakzeptabel erachten und es natürlich auch völkerrechtlich untragbar wäre, halte ich das für unwahrscheinlich. Und ähnlich unwahrscheinlich halte ich tatsächlich auch die Wiederbesetzung des Gazastreifens. Ich glaube, das würde perspektivisch die Ressourcen Israels langfristig überdehnen. Das heißt, wir werden es erstmal mit einer vorläufigen Situation zu tun haben, wo zumindest zeitweise wahrscheinlich die israelischen Streitkräfte die Verantwortung für den Gazastreifen und auch die palästinensische Bevölkerung wieder innehaben werden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das Verteidigungsministerium anscheinend plant, Soldaten in den Gazastreifen zu verlegen, die aktuell für die Verwaltung der Besatzung im Westjordanland verantwortlich sind, zumindest temporär. Und dann ist natürlich denkbar, dass es so etwas wie eine internationalen Friedenstruppe im Gazastreifen geben könnte. Ein UN-Mandat könnte da schwierig werden, weil es nicht davon auszugehen ist, dass China und Russland als Vetomächte im Weltsicherheitsrat so etwas zustimmen würden. Israel wäre bedingt skeptisch, denke ich, was die eigenen Sicherheitsmaßnahmen angeht. Aber denkbar könnte schon sein, dass arabische Truppen aus Staaten, mit denen Israel die Beziehungen im Zuge der Abrahamsabkommen normalisiert hat, sich daran beteiligen könnten. Also beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Marokko. Aber natürlich wäre eine solche Verwaltung immer nur eine Übergangslösung und denkbar wäre natürlich, und es wird tatsächlich auch diskutiert, dass man dann die Kontrolle an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben könnte, die das Westjordanland ja zumindest in Teilen regiert. Aber ich glaube, da sind mindestens drei Voraussetzungen zwingend erforderlich. Zum einen müsste diese Autonomiebehörde durch Wahlen neu legitimiert werden. Die letzten Parlamentswahlen waren 2006, Präsident Abbas wurde 2005 das letzte Mal gewählt. Darüber hinaus müssten natürlich auch die Sicherheitskräfte erstmal in die Lage versetzt werden, im Gazastreifen für Ordnung zu sorgen. Und drittens müsste es auch einen Anreiz für die Palästinenser geben. Und das wäre die Perspektive einer Friedensregelung. Denn wenn Israel dauerhaft Sicherheit will, muss es da letzten Endes eine diplomatische Lösung geben. Das heißt, für ein solches Szenario ist so oder so immer ein internationaler Beitrag von zentraler Bedeutung. Also sowohl was die USA angeht, als auch die arabischen Staaten in der Region.
Sie haben das Westjordanland erwähnt. Das geht ja in der aktuellen Debatte und im Blick auf den Krieg im Gazastreifen ein wenig unter in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Wie hat sich dort eigentlich die Lage seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas entwickelt?
Ja, die Lage dort ist extrem angespannt, denn militante Siedler haben letzten Endes ausgenutzt, dass der Fokus aktuell auf dem Gazastreifen liegt. Es gab dort tatsächlich seit dem 7. Oktober über 160 gewaltsame Angriffe von Siedlern auf die palästinensische Bevölkerung. Und die Siedler werden bei vielen dieser Vorfälle auch von israelischen Soldaten begleitet oder aktiv unterstützt, laut Vereinten Nationen. Die Siedler müssen dabei auch keine Bestrafung fürchten. Insgesamt haben seit dem 7. Oktober fast 1000 Palästinenser bei solchen Übergriffen ihre Unterkünfte verloren, wurden aus ihren Häusern verjagt. Das betrifft insbesondere Landwirte in den sogenannten C-Gebieten des Westjordanlandes. Das sind die Gebiete, die in unmittelbarer Nähe zu den jüdischen Siedlungen sich befinden und dadurch insbesondere solchen Angriffen ausgesetzt sind. Es wurden zudem auch durch Siedler 7 Palästinenser getötet, teilweise während der Olivenernte. Und man muss sagen, diese Gewalt wird von Ministern der Netanyahu-Regierung aktuell ausdrücklich begrüßt. Weil die Lage so angespannt ist, haben zahlreiche israelische Menschenrechtsorganisationen deshalb auch gestern die Siedlergewalt verurteilt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, auch dort genau hinzuschauen.
Also ein Krieg, der viele Facetten hat und auch mehrere Schauplätze. Eine der Schauplätze, über den ich jetzt mit Ihnen sprechen will, sind die sozialen Netzwerke. Wir erleben ja seit Beginn des Krieges unfassbar viel Leid, das uns in Form von Bildern erreicht, von Videos, teilweise Privatvideos, auch mit dem Handy aufgenommen, teilweise nicht zu überprüfen, ob sie echt sind oder nicht. Inwiefern erleben wir da momentan nicht nur einen Krieg mit Waffen, sondern auch einen Krieg der Bilder?
Also ich glaube, jeder Krieg in den letzten Jahrzehnten war immer auch ein Krieg der Bilder. Früher vielleicht vor allem übers Fernsehen, aber inzwischen eben, wie Sie sagen, über die sozialen Netzwerke. Und ich würde sagen, beide Seiten nutzen diese Bilder für ihre Zwecke. Bilder haben immer oft eine emotionale Komponente, an die appelliert wird. Und gleichzeitig ist natürlich gerade die Gefahr von Desinformation sehr, sehr problematisch. Und da sehe ich eine große Verantwortung bei den sozialen Netzwerken, die eben nicht nur eine Infrastruktur bereitstellen, wie sie sich immer versuchen herauszureden, sondern natürlich auch eine Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass dort keine Falschmeldungen publiziert werden.
Viele Experten sagen, dahinter steckt ja auch ein Kalkül, ein zynisches Kalkül, auch der Hamas, die ja jetzt sozusagen in der Defensive ist, nachdem sie den Krieg durch den Überfall auf Israel eigentlich ausgelöst hat. Es könnte sein, dass das Entsetzen jetzt über die Bilder hier bei uns in Deutschland im Westen die Solidarität mit Israel schrumpfen lässt. Haben Sie das Gefühl, dass das schon beginnt, dass also diese Strategie der Hamas aufgehen könnte am Ende?
Ja, ich denke, dass das ein Stück weit schon passiert. Das sehen wir ja beispielsweise auch daran, wie schwer es der Europäischen Union letzte Woche fiel, eine gemeinsame Erklärung zu veröffentlichen, oder auch wie gespalten die EU bei der UN-Resolution war. Aber ich denke, das Problem ist natürlich, dass wir da in einem Dilemma stecken, weil natürlich hat Israel absolut ein Recht, sich selbst zu verteidigen, als Reaktion auf den Angriff. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade für westliche Staaten das Völkerrecht ein ganz wichtiger Maßstab und der Schutz der Zivilbevölkerung muss da auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Und natürlich wird das durch Bilder transportiert, aber ich glaube, auch wenn die Hamas das instrumentalisiert, darf das nicht in Abrede stellen, wie desolat die humanitäre Situation für die Menschen im Gazastreifen derzeit ist.
Sie haben das Dilemma der Diplomatie angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns also zum Schluss nochmal auf dieses Feld zu sprechen kommen, auf die internationalen Bemühungen, diesen Konflikt einzudämmen, sage ich mal, oder womöglich sogar zu beenden. Die UN-Vollversammlung, die Sie erwähnt haben, hat ja am Freitag in einer Resolution, die rechtlich nicht bindend ist, eine, Zitat, sofortige, dauerhafte und nachhaltige humanitäre Waffenruhe gefordert. Allerdings wurde dabei explizit die Hamas nicht erwähnt und Deutschland hat sich deswegen enthalten, wie auch einige andere Länder, was allerdings wieder für viel Kritik gesorgt hat, unter anderem auch aus Israel. Zu Recht, meinen Sie?
Naja, ich glaube, das ist ja genau das deutsche Dilemma, ne? Einerseits wurden sie kritisiert, der Resolution nicht zugestimmt zu haben. Andererseits kam die Kritik von Israel, dass Deutschland nicht dagegen gestimmt hat. Und das auszubalancieren halte ich für sehr, sehr schwierig, weil das zeigt natürlich, dass es viele Akteure, sicherlich gerade auch im globalen Süden gibt, die sich wahrscheinlich eher mit der palästinensischen Seite solidarisieren. Deutschland hat gleichzeitig aber aus Sicht der Bundesregierung eine historische Verantwortung gegenüber Israel. Und in diesem Fall war es eben nicht möglich, einen Kompromiss zu finden, anders als beispielsweise im Falle der EU-Ratsschlussfolgerung von letzter Woche.
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang eigentlich die Rolle von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der ja auch um den richtigen Tonfall ringen musste und den richtigen Kurs in dieser Sache? Er hat viel Kritik einstecken müssen, weil er das Vorgehen Israels verurteilt hat und die Regierung Netanyahu zur Zurückhaltung gemahnt hat. Hat der Portugiese aus Ihrer Sicht damit dem Ruf der Vereinten Nationen geschadet, wie das viele sagen?
Ja, also zumindest wurde er vehement kritisiert, insbesondere ja auch vom israelischen UN-Botschafter. Wenn man sich seine Äußerungen allerdings genau anschaut, dann verurteilte er den Hamas-Überfall tatsächlich sehr, sehr ausdrücklich und hat darüber hinaus eben erklärt, dass dieser Hamas-Angriff nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat. Und analytisch muss man sagen, ist es natürlich eine korrekte Kontextualisierung, ne? Weil es natürlich eine Geschichte der Besatzung gibt und es wiederholt auch in den Jahren davor zu Zusammenstößen gekommen ist. Und das muss man auch ganz klar anerkennen, die amtierende Regierung von Benjamin Netanyahu hatte bisher keinerlei Interesse signalisiert, in irgendeiner Form zu einer Friedensregelung zu kommen. Das heißt, das Ganze wurde da ein Stück weit aus dem Kontext gerissen, diese Äußerungen. Natürlich muss man immer schauen, wie diplomatisch das in dem Zusammenhang war. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, analytisch ist es eine zutreffende Einordnung gewesen.
Kann es sein, dass Guterres einfach, um salopp zu formulieren, zu früh dran war mit seiner Äußerung, dass die Erinnerung an das Massaker einfach noch zu frisch war?
Na, diese Erinnerung, die darf ja letzten Endes nicht verblassen und die muss immer auch kontinuierlich weiter betont werden, damit man nicht auf einmal das Gefühl hat, da einseitig vorzugehen. Und letzten Endes, Guterres war ja auch am Grenzübergang zu Rafah, war er sicherlich auch angefasst davon zu sehen, wie die humanitäre Situation der Bevölkerung im Gazastreifen dort momentan ist.
Sagt Jan Busse von der Universität der Bundeswehr. Herzlichen Dank, Herr Dr. Busse, für Ihre Analyse und Ihre kostbare Zeit.
Danke Ihnen.
Wir kommen zu unserem zweiten Gast in diesem Podcast und da darf ich eine liebe Kollegin aus dem ARD-Studio Brüssel begrüßen, Helga Schmidt vom Westdeutschen Rundfunk. Seit vielen Jahren Korrespondentin und kritische Kommentatorin in Europas Hauptstadt mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik, Podcasterin auch und inzwischen Studioleiterin und überhaupt Fachfrau für alles, was mit EU und NATO zu tun hat. Hallo Helga, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo, schöne Grüße aus Brüssel.
Helga, von schwierigen UN-Sitzungen war gerade schon die Rede. Ende vergangener Woche haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel zum turnusmäßigen Herbstgipfel getroffen. Und bestimmendes Thema war auch dort der Krieg im Nahen Osten. Und was eingefleischte Brüssel-Beobachterinnen wie dich vielleicht weniger überrascht haben mag, man hat sich unheimlich schwer getan, eine einheitliche Linie zu finden und klar Position zu beziehen. Wie hast du diese Debatte erlebt?
Also ich habe das als eine offene und ehrliche Debatte erlebt. Allerdings, die Atmosphäre war schon sehr gespannt. Man merkte das schon beim Reinkommen der Staats- und Regierungschefs. Die gehen ja über einen langen roten Teppich, bevor sie dann eintreten können in den Sitzungssaal, kommen dann an uns Journalisten vorbei und nutzen dann meistens die Gelegenheit, schon mal ihre Standpunkte zu formulieren, Ziele mitzuteilen. Das sind dann die berühmten Doorsteps. Wir können dann auch Fragen stellen. Aber dieses Mal war sofort klar, wie weit die Positionen auseinanderliegen. Und es war klar, dass man sich auf Kontroversen gefasst machen konnte. Aber viele haben überhaupt keine Fragen zugelassen. Sehr ungewöhnlich. Und daran merkte man schon ein bisschen, ja, das würde eine schwierige Diskussion geben. Dann kam auch die Information, dass die Staats- und Regierungschefs ihre Handys abgeben mussten. Durften sie also nicht mit reinnehmen. Man wollte damit verhindern, dass alle möglichen Informationen nach außen drangen. Und das sprach eben auch dafür, dass es da eine offene, aber wie ich finde, am Ende auch ehrliche Diskussion gab.
Kannst du kurz schildern, bevor wir auf das Ergebnis der Beratungen genauer eingehen, wo denn grob gesagt die Fronten verliefen in dieser Diskussion über eine gemeinsame Nahostpolitik?
Ja, also wir haben auf der einen Seite eine Gruppe von Ländern, die traditionell Israel nahestehen, näher stehen als den Palästinensern. Da wird immer Deutschland an erster Stelle genannt, ist auch richtig, aber dazu gehören eine ganze Reihe weiterer Länder, Österreich zum Beispiel, Ungarn auch, Tschechien, Kroatien, Lettland, durchaus eine große Gruppe. Und auf der anderen Seite sind Länder, die den Palästinensern näher stehen. An der Spitze hatte sich da beim Gipfel Spanien aufgestellt, aber dazu gehören auch Länder wie Belgien und Irland, Luxemburg, zum Teil auch Frankreich, war ja bisher traditionell auf der Seite der Unterstützer der Palästinenser, aber das scheint sich im Moment ein bisschen zu ändern.
Es gibt ja prominente Belgier und auch prominente Spanier in diesem Zusammenhang, die zu nennen sind. Einmal der Ratspräsident Charles Michel und einmal Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, sozusagen der Chefdiplomat. Die waren ja beide auch eher auf, sage ich mal, auf Konfrontationskurs mit der deutschen Position, kann man sagen. Ist das eigentlich ein übliches Muster im Zusammenhang mit der Nahostpolitik? Also, dass die Belgier, Spanier und Iren, wie du zum Beispiel genannt hast, eher pro-palästinensisch sind, auch generell schon traditionell, und Deutsche und Österreicher eher pro-Israel?
Ja, das ist traditionell so, aber das ist interessant, dass du jetzt beim Ratspräsidenten Michel seine Staatsbürgerschaft genannt hast, er ist Belgier, und bei dem EU-Chefdiplomaten Borrell auch, er ist Spanier. Eigentlich soll das ja nicht so sein. Eigentlich sind das ja die beiden, die an der Spitze der EU die Außenpolitik der Europäer nach außen vertreten sollen. Gerade der Chefdiplomat wurde ja mal genau dafür erfunden. Und wir haben jetzt aber im Nahostkonflikt schon vor dem Gipfel gesehen, dass Josep Borrell die Rolle überhaupt nicht ausfüllen konnte. Er ist einfach nicht mehr der unabhängige Vermittler, schon gar nicht der ehrliche Makler, jedenfalls nicht aus Sicht der Israelis. Die haben ihn nämlich ausgeladen von einem eigentlich geplanten Besuch nach Israel, weil sie kein Interesse mehr hatten. Er hatte auch in der Tat so deutlich seine Unterstützung für die Palästinenser gemacht, sich auffallend wenig kritisch gegenüber dem Terror der Hamas geäußert, sodass man sagen kann, also dieser Teil der Außenpolitik Europas, der einen Namen hat, der eine Funktion hat, die lautet Chefdiplomat, dieser Teil der europäischen Außenpolitik funktionierte einfach nicht mehr im Nahostkonflikt jetzt. Mhm.
Und noch ein interessanter Aspekt am Rande, der mir aufgefallen ist, Ungarns Orbán war diesmal ausnahmsweise auf Seiten der Bundesregierung, oder?
Ja, da kann man sagen, der ungarische Premier ist immer für Überraschungen gut. In der Tat, ich fand das aber auch überraschend, diese klare Unterstützung für Israel. Denn wir erinnern uns ja noch, ich vermute, du spielst auch darauf an diese offenen antijüdischen Kampagnen von Orban, zum Beispiel gegen George Soros, den Investor, der mit seinem Vermögen Bürgerrechtsbewegung, Wissenschaft auch unterstützt. Der musste Ungarn verlassen, seine Institutionen mussten Ungarn verlassen. Und ich habe darüber mit EU-Diplomaten gesprochen. Die sagen aber, dass es eigentlich immer so war, dass Ungarn in der Außenpolitik an der Seite des Staates Israel steht. Kann man also sich das nur so erklären, dass Viktor Orban eben jemand ist, der kein Ideologe ist, der von Grundsätzen abweicht, wenn es ihm gerade in den Kram passt. Traditionell ist Ungarn an der Seite Israels.
Spannend, ja. Und welche Rolle, wenn wir es mal durchgehen, hat denn der französische Präsident Macron gespielt auf dem Gipfel? Der ist ja diesmal auch nicht Seite an Seite mit den Deutschen marschiert.
Man kann sagen, dass Macrons Nahostpolitik im Grunde im Moment ein Thema für sich ist. Traditionell, hatten wir schon erwähnt, stehen eigentlich alle französischen Präsidenten immer an der Seite der arabischen Länder, auch der Palästinenser, traditionell sehr kritisch gegenüber Israel. Aber Emmanuel Macron scheint da jetzt einen anderen Kurs zu verfolgen. Ich würde sagen, einen Kurs der Annäherung auch an Israel, ohne jetzt direkt zu den arabischen Ländern auf Distanz zu gehen. Das hat innenpolitische Gründe, ganz klar. Sein Innenminister sagt, dass es eine Atmosphäre des Dschihadismus in Frankreich gebe. Und der Grund sind islamistische Straftaten in französischen Städten, an französischen Schulen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der französische Präsident die Sorge hat, dass die extreme Rechte unter Marine Le Pen daraus Nutzen ziehen kann. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass Frankreich das Land ist in Europa mit der größten jüdischen Gemeinschaft, immer noch ungefähr 500.000 Franzosen jüdischen Glaubens. Und da hat Macron nach dem letzten Attentat gesagt, also es sei die wichtigste Pflicht des französischen Staates, die Juden im Land zu schützen, erklärt, denke ich, den Kurs, der ihn so ein bisschen unterscheidet von seinen Vorgängern im Élysée-Palast.
Jetzt hat man am Ende dann doch, wie so oft, Formulierungen gefunden, mit denen alle 27 irgendwie leben können. Eine fein zisierte Erklärung, etwa eine DIN A4-Seite lang, 5 Paragraphen, die am Ende dann doch, hat man den Eindruck, recht unverbindlich klingen. Eingangs werden zum Beispiel die brutalen, willkürlichen Angriffe der Hamas zwar aufs Schärfste verurteilt und die Benutzung von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde als besonders verwerflich geächtet, aber dann heißt es in der Erklärung auch wiederum, die sich verschlechternden humanitären Verhältnisse in Gaza geben Anlass zu tiefster Besorgnis und die EU fordert dann auch, es solle Feuerpausen geben und geschützte Korridore zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und am Ende, das ist vielleicht das Allerüberraschendste gewesen, für mich zumindest, wird auch noch schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine internationale Friedenskonferenz einfach so in den Raum gestellt, an der dann am Ende auch Israelis und Hamas-Vertreter teilnehmen könnten, die dann irgendwann, wenn der Militärkonflikt vorbei ist, in einem halben Jahr vielleicht dann stattfinden soll, hören wir dazu kurz den Bundeskanzler.
Die Friedenskonferenz ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, weil es jetzt ja darum geht, auch die Möglichkeiten der Diplomatie zu nutzen. Die vorzubereiten ist nicht ganz ohne. Das muss auch gesagt werden. Da muss sehr viel höher gearbeitet werden. Und deshalb finde ich das gut, dass wir einen solchen Anstoß geben, der ja nur funktionieren kann, wenn alle anderen mitmachen, die da auch wichtig für sind, damit das was wird. Aber es ist vielleicht das richtige Zeichen zur richtigen Zeit.
Wie bewertest du das, Helga? Ist das nicht völlig weltfremd zum jetzigen Zeitpunkt, so etwas zu fordern?
Klingt natürlich, wenn man sich die Ereignisse in Gaza, in Israel anschaut, weltfremd. Andererseits war das der Wunsch von Spanien, vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Der hatte das ins Gespräch gebracht und am Ende sind dann alle, die erst kritisch waren, doch eingeschwenkt auf diese Idee. Erstens, es sieht natürlich nicht gut aus in der Öffentlichkeit, denke ich, wenn man eine Friedenskonferenz ablehnt. Zweitens ist sie unkonkret genug gefasst, dass man das einfach auch mittragen konnte. Und drittens, und das ist entscheidend, auf diese Weise gelang es, dass der spanische Premierminister seinerseits auch den anderen Punkten zugestimmt hat. Also man hat im Grunde durch diesen Kompromiss oder durch diesen Tauschhandel doch eine, wie ich finde, gar nicht mal so falsche Abschlusserklärung hinbekommen. Das ist natürlich ein bisschen, wirklich wieder so alle Klischees von den detailverliebten Brüsselern bestätigend, wenn da gestritten wird, ob da nun ein N steht, also Waffenpausen oder nur Waffenpause ohne N. Aber in Wahrheit ging es ja wirklich um den Kern des ganzen Problems, nämlich um die Frage, wie Israel sein Selbstverteidigungsrecht, das übrigens alle 27 voll unterstützt haben, aber wie die israelische Regierung das nun ausüben kann eigentlich in einer Situation, in der der militärische Gegner, die Terrororganisation Hamas, alle Waffenfabrikationsanlagen unterirdisch gebaut hat und Schulen und Krankenhäuser und ganz normale Wohnsiedlungen drüber gebaut hat. Das ist ja die Herausforderung, vor der alle, die sich da um Frieden bemühen, stehen, auch die europäischen Mitgliedsländer. Und dann haben die sich am Ende darauf geeinigt, hat ja das Selbstverteidigungsrecht bedeutet, dass trotzdem natürlich die Bevölkerung in Gaza auch die Möglichkeit haben muss, an Wasser zu kommen, an Nahrungsmittel zu kommen. Dafür soll es Waffenpausen geben, mit anderen Worten Unterbrechungen der Kämpfe, die dann aber weitergehen können, damit Israel das Ziel erreichen kann, die Rüstungsanlagen der Hamas zu zerstören. Ich finde, dass es eine ziemlich vernünftige Schlusserklärung geworden ist, an deren Ende ja dann in der Tat auch diese ja konstruktive Idee einer Friedenskonferenz, aber irgendwann, da ist ja kein Zeitpunkt genannt, steht.
Ja, und was das Militärische angeht, hat Europa ja sowieso wenig Einflussmöglichkeiten momentan. Der Kanzler sagt aber immerhin, die Möglichkeiten der Diplomatie müssten ausgeschöpft werden. Und das sagt er jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Waffen ja bereits sprechen seit 3 Wochen. Trotz all dieser Formulierungsschwierigkeiten, wie könnte denn tatsächlich jetzt eine sinnvolle diplomatische Initiative Europas jetzt schon aussehen? Kann man da, sage ich mal, alte Kontakte auch spielen lassen? Es ist ja nicht so, dass die europäische Diplomatie im Nahen Osten ganz immer ohne Erfolg war. Es gab ja durchaus auch Erfolge zu verzeichnen früher.
Ja, genau, Holger. Und ich meine, als wir noch gar nicht über europäische Außenpolitik berichtet haben, gab es ja schon die Nahostpolitik. Das war ja eigentlich immer so der Kern, der Anfang der europäischen Außenpolitik. Ne? Das ist richtig. Ich glaube aber, dass sie im Moment im Grunde zum Erliegen gekommen ist, weil dieser Chefdiplomat Josep Borrell einfach parteilich ist, hat gegen Israel Stellung genommen. Der andere, der für alle 27 eigentlich sprechen sollte, Ratspräsident Charles Michel, ebenso. Und deshalb vor diesem Hintergrund ist auch diese vage Schlusserklärung eigentlich eine gute Sache. Es rechnet niemand mehr damit, dass es im Moment eine einzelne zentrale europäische Friedensinitiative geben kann. Dazu haben die Leute sich einfach falsch festgelegt. Und das öffnet Raum, denke ich, für die klassische Diplomatie aus den Hauptstädten. Der Bundeskanzler ist da ja sehr aktiv. Übrigens, wie alle Kanzler vorher, auch ein eigenes Thema vielleicht, die ihren Hang zur Außenpolitik entdecken. Das macht Scholz jetzt und reist selber in viele Staaten der arabischen Welt. Und Macron macht das auch. Und wenn es jetzt ganz gut läuft, dann würde man diese unterschiedlichen Kontakte, die da haben in die Region, nutzen, um die handelnden Akteure an einen Tisch zu bringen.
Also gar nicht so negativ deine Bilanz, wenn ich das richtig sehe. Helga, lass uns zum Schluss noch in die Kristallkugel blicken. Wir haben über eine mögliche Friedenskonferenz am Ende gesprochen. Und in diesem Zusammenhang wird jetzt auch immer wieder öfter das Unwort für Nahostexperten genannt, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich längst totgesagt wurde, aber jetzt doch wieder immer öfter von Politikern wieder ausgegraben wird. Wie schätzt du da die Chancen ein, dass diese Zwei-Staaten-Lösung, die Idee zumindest, der Weg dorthin, eine Art Roadmap, wie es früher mal hieß, dass das wiederbelebt werden könnte?
Ja, einige Akteure schlagen das ja vor. Das ist ja so eine Art Bekenntnis des Westens. Man muss die Zwei-Staaten-Theorie befördern. Nur so kommt man dem Frieden näher. Allerdings ein Blick auf die Landkarte reicht ja fast schon aus, dass man sieht, das wird aber sehr schwierig. Auf der einen Seite ein schmaler Gazastreifen am Meer, dazwischen Israel und dann im Osten die Westbank, also das Westjordanland. Und dann soll ein Staat aus dem westlichen Gazastreifen, im östlichen Westjordanland, das ist eben sehr, sehr schwierig. Dann gibt es aber andere, die sagen, ja, eigentlich müsste das ein Staat sein mit Palästinensern und unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Dann wird der Libanon als Beispiel genannt. Naja, nun auch keine besonders gut funktionierende rechtsstaatliche Demokratie, muss man sagen. Also ich glaube, niemand hat da im Moment eine Lösung und alle wären schon froh, wenn die Hamas ausgeschaltet würde. Also das hört man hier sogar von den Diplomaten aus pro-palästinensischen Ländern. Mit der Hamas wird es nicht gelingen. Da muss man gucken, was man ohne die Hamas schaffen kann. Das ist im Moment also eine sehr bescheidene, tief gehängte Erwartungshaltung, aber dann doch eine, wie ich finde, diplomatische, die einfach keine großen Probleme löst, sondern sie in ganz kleine Probleme zerlegt und dann Schritt für Schritt versucht, einen Fortschritt zu erreichen.
Und die auf Geduld setzt. Helga Schmidt war das, Leiterin des Hörfunkstudios Brüssel. Vielen Dank dir und liebe Grüße an die Kollegen.
Danke und Grüße nach München.
Und das war Streitkräfte und Strategien von NDR Info. Heute mit einer weiteren Sonderausgabe zur Lage im Nahen Osten, zusammengestellt und produziert von BR24 in München. Die nächste Folge über den Krieg gegen die Ukraine kommt am Freitag, dann wieder mit den Kollegen aus Hamburg. Und wenn ihr zum Thema Nahost noch weiter hören wollt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Lost in Nahost von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv.
Hi, ich bin Ann-Kathrin Wetter und das hier ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind und wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt. Viele von euch fragen sich gerade, warum es plötzlich ein Problem sein soll, wenn PalästinenserInnen auf die Straße gehen oder jemand den Hashtag FreePalestine verwendet. Was das heißt, wenn der deutsche Bundeskanzler davon spricht, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Für solche Fragen und ganz viele mehr gibt's ab jetzt uns. Wir sind Lost in Nahost, der Podcast, der euch hilft zu verstehen, was gerade los ist im Nahen Osten. Und dafür sprechen wir mit den Korrespondentinnen der ARD in Tel Aviv und mit Expertinnen über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und vor allen Dingen sprechen wir darüber, was euch zu dem Thema interessiert. Schickt uns also gerne eure Fragen an lostinnahost@br.de oder schreibt eine DM an die NewsWG bei Instagram. Den Podcast Lost in Nahost gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.